Einen schönen guten Morgen alle miteinander. Schön, dass alle dabei seid. Sie sind da bei uns im Saal auch ganz eine schöne Gruppe. Es freut mich wirklich, eigentlich ein bisschen bei dem weiterzufahren, was der Simon letzten Sonntag angefangen hat. Es hat so perfekt diese Predigt von ihm in meine Gedanken, die ich seit Wochen bewege, in dieser schwierigen Zeit eigentlich mitzuteilen. Und der Simon ergänzt mich und ich ergänze den Simon, beziehungsweise Gottes Wort ergänzt sich und spricht zu uns. Ermahnung und Ermutigung zur Nachfolge Jesu in schwierigen Zeiten aus dem Buch Haggai. Ich bin ins Buch Haggai gekommen und habe mir gedacht, wow, das ist genau das, was ich weitergeben möchte, was da steht. In schwierigen Zeiten, wie in diesen, in denen wir drin sind, die scheinbar kein Ende nehmen, können sich in unserem Herzen ganz leicht Resignation, Frustration, sogar Ärger und Wut breit machen. Und das hat seine Berechtigung. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? So eine ähnliche Situation finden wir im Alten Testament eben in diesem Buch Haggai. Das drittletzte Buch im Alten Testament. Kommt gleich noch Zacharia und Malachia und dann kommt Matthäus, Neue Testament. Das drittletzte Buch im Alten Testament handelt vom Tempelbau der Juden, die aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt sind und die Schwierigkeiten, die ihnen dabei begegnet sind. Ernst Ebbi schreibt dazu im Buch Kurze Einführung in der Bibel aus dem Jahre 1949, aber immer noch ein sehr gutes Buch, weil es ganz kurz zusammenfasst, jedes einzelne Buch mit guten Sätzen, also auch ein bisschen theologischen Hintergrund zu diesem Buch Haggai. Im ersten Jahre des Königs Kores, Cyrus von Persien, nachdem die Babylonier nicht mehr waren, kamen die Perser. Die Perser haben praktisch Babylonien besiegt. Im Jahre 538 vor Christus war den Gefangenen aus Juda und Israel die Rückkehr in ihr Land gestattet worden. Kores hatte diese Erlaubnis gegeben aus Ehrfurcht vor dem Gott des Himmels, der in Jerusalem verehrt wurde. Er hatte den rückkehrenden Juden ausdrücklich geboten, dem Herrn in Jerusalem wieder einen Tempel zu bauen, die Bestreitung der Kosten aus den Einkünften des Königs verordnet und die von den Chaldäern geraubten heiligen Gefäße zurückzugeben. Der hohe Priester Jeschua, Sohn des in die Gefangenschaft geführten hohen Priesters Jozadak und Zerubabel, der Statthalter, führten eine Gruppe von Gefangenen aus Juda, Benjamin und Levi und anderen Stämmen, zusammen 42.360 Mann, zurück. Sie gingen sogleich an die Errichtung des Brandopferaltars und begannen am ersten Tage des siebten Monats desselben Jahres mit der Feier der biblischen Opfer. Das kann man alles in Esra, im Buch Esra und im Buch Nehemia nachlesen. Im folgenden Jahr wurde mit gleichem Eifer der Grund zum Tempel gelegt. Aber schon im dritten Jahre des Kores trat eine Störung ein. Die im Land Israel sesshaften fremden Samariter, die das Gesetz Moses nicht hielten, begehrten an dem neuen Tempel im heidnischen Sinne als einem Tempel der Landesgottheit Anteil zu haben. Aber Zerubabel, an der Spitze der Ältesten, dies mit Recht abschlug, verklagten sie die Juden bei Kores. Die Ankläger konnten sich auf die Treulosigkeit, welche die Juden unter ihren letzten Königen, den Chaldäern gegenüber bewiesen hatten, berufen. Und es gelang ihnen, den Wiederaufbau des Tempels unter Kores und seinen Nachfolgern zu verhindern. Die Juden aber selbst wurden nachlässig und anstatt auf eigene Kosten den Tempelbau fortzusetzen, dachten viele nur daran, sich selbst bequeme Wohnungen einzurichten. Erst im zweiten Jahre des Königs Darius wurde der Tempelbau neu in Angriff genommen, und zwar auf Anregungen der Propheten Haggai und Zacharia. 18 Jahre nach der Rückkehr, 520 vor Christus. Darius wurde davon unterrichtet und nachdem er erkundet hatte, dass Kores den Bau befohlen und begünstigt hatte, förderte er ihn ebenfalls und verordnete in seinem Namen und auf seine Kosten, dem Gott des Himmels in Jerusalem Opfer darzubringen. So wurde im sechsten Jahre des Darius, am dritten Tage des 12. Monats, der Tempel des Herrn vollendet und im nächsten Monat durch die erste Passafeier eingeweiht. In diesen entscheidenden Zeitpunkt fällt die prophetische Wirksamkeit des Propheten Haggai. Und die Botschaft vom Haggai Schaberbrin in zwei, drei Sätzen sehr gut beschrieben. Die Botschaft, die ich auch weitergeben möchte heute Morgen. Die Botschaft Haggais ist ein kräftiges Nein gegen die Ausflüchte der Zurückkehrenden, die sich durch materielle Schwierigkeiten und äußere Anfechtungen am Tempelbau hindern ließen, sowie gegen die Kompromisse mit den in Jerusalem wohnhaften Heiden. Nicht die materielle Not, sondern Selbstsucht und Eigenliebe sind die eigentlichen Hindernisse. Nicht weil schwere Zeiten sind, kann man keine Opfer bringen, sondern weil man keine Opfer bringt, sind schwere Zeiten. Sehr, sehr guter Satz. Nicht weil schwere Zeiten sind, kann man keine Opfer bringen, sondern weil man keine Opfer bringt, sind schwere Zeiten. Nicht erste Begeisterung, wie sie bei der Rückkehr vorherrschte, verlangt Gott von seinem Volk, sondern Hingabe, Glauben und Opferbereitschaft. Dann wird der Herr bewirken, dass die Herrlichkeit des zweiten Tempels den ersten weit übertrifft. Soweit Ernst Ebbe in dem Buch. Und jetzt lesen wir, gehen wir in Haggai ein. Es sind leider drei Kapitel. Und wir lesen aus dem ersten Kapitel Haggai 1, 2 bis 9. Und wir sehen, dass Gott eine Bestandesaufnahme macht, eine Gewissensprüfung. Haggai 1, 2 bis 9. So spricht der Herr der Heere. Dies Volk sagt, noch ist die Zeit nicht gekommen, dass man das Haus des Herrn aufbaut. Da ging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai. Ist etwa die Zeit gekommen, dass ihr in euren getäfelten Häusern wohnt, während dieses Haus in Trümmern liegt? Nun aber spricht der Herr der Heere, überlegt doch, wie es euch geht. Wie geht es dir heute Morgen? Überlegt doch, wie es euch geht. Ihr sät viel und ihr erntet wenig. Ihr esst und werdet nicht satt, ihr trinkt, aber ihr könnt euren Durst nicht löschen. Ihr zieht Kleider an, aber sie halten nicht warm. Wer etwas verdient, verdient es für einen löcherigen Beutel. So spricht der Herr der Heere, überlegt also, wie es euch geht. Geht ins Gebirge, schafft Holz herbei und baut den Tempel wieder auf. Das würde mir gefallen und das würde mich ehren, spricht der Herr. Ihr habt viel erhofft, doch nur wenig geerntet. Und wenn ihr es einbrachtet, blies ich es weg. Warum wohl? Warum? Warum, Herr? Weil mein Haus in Trümmer liegt, während jeder von euch für sein eigenes Haus rennt. Stressig, stressiges Leben. Deshalb hält der Himmel über euch den Tau zurück und die Erde hält ihren Ertrag zurück. Ich rief die Dürre ins Land und über die Berge und über das Getreide, über den Wein und das Öl und über alles, was den Boden hervorbringt. Gott macht eine Gewissensprüfung. Er fragt sein Volk, wie es ihm geht. Wie geht's dir? Überlegt, wie es euch geht, sagt Gott zweimal. Gott ist an deinem Wohl interessiert. Nach Geist, Seele und Leib. Ganzheitlich. Darum fragt er dich, wie es dir geht. Gott will nur das Beste für dich. Das dürfen wir nie vergessen, wenn wir über Jüngerschaft reden, über Verzicht, Kreuz auf sich nehmen. Das ist so schwer. Gott will das Beste. Das müssen wir einfach vor Augen haben. Das ist so wichtig. Und weil er das Beste für dich will und weil er dich liebt, sagt er dir ganz ehrlich, wie es um dich steht. Er reißt uns die Masken vom Gesicht. Und das kann schmerzhaft sein. Aber auch hier wieder geht es Gott darum, dir zu helfen. Dir neu zu helfen, wiederum, wieder einmal mehr, ein Nachfolger Jesu zu werden. Unser Leben ihm ganz zu weihen, ganz hinzugeben. In der Hingabe an Gott zu wachsen. Hör dir dazu nochmals die Predigt von Simon an vom letzten Sonntag über Jüngerschaft. Hat mir sehr gut gefallen, war wirklich gut. Kurz, knackig, es lohnt sich diese Predigt noch einmal anzuhören. Wir stellen uns ein paar Fragen. Wie geht es dir mit Gebet und Gottes Wort? Wie wichtig sind sie für dich? Ist es die Hauptspeise? Gottes Wort und Gebet, ist das die Hauptspeise, die dein Leben ausmacht? Oder ist es eher so eine Beilage, die man nicht unbedingt essen muss? Man hat eh schon genug. Jetzt, ach, die Beilage, Nachspeise, das kann man auch gut weglassen. Ja. Ist Bibel, Gebet und Glaube, Gehorsam, Hingabe, die Gemeinschaft, die Gemeinde, alles, was es so ausmacht, ist es mehr so eine Nebensache in deinem Leben? Wie geht's dir? Ich denke da wieder an die Predigt vom Simon am letzten Sonntag. Ich bekomme Hunger nach dem, was ich vor Augen habe. Gefüllte Milchschokolade. Mit Milchcreme und Waffelstücken gefüllt. Spezialität aus der Schweiz. Ohne Palmöl. Na dann, Mahlzeit. Wer jetzt nicht Hunger kriegt, nach einem Stückchen Schokolade. Ja, so funktioniert die Werbung. Viel raffinierter noch. Da gieren so viele Sachen um deine Seele. Ja? Ich bekomme Hunger nach dem, was ich vor Augen habe. Die Frage ist, was habe ich vor Augen? Habe ich Gottes Wort vor Augen? Habe ich die Bibel vor Augen? Gottes Verheißungen? Und wir wollen eins immer wieder bedenken, uns in Erinnerung rufen. Gebet und Bibel lesen heißt, mit dem allmächtigen Gott in Verbindung zu treten. Wow! Da können wir nie genug darüber nachdenken, darüber mit dem allmächtigen Gott in Verbindung treten. Und das Wunderbare ist, er will diese Verbindung. Er sagt nicht, du bist zu klein, du bist zu sündig, du bist zu dumm. Nein, er sehnt sich danach, er liebt dich. Also was sind wir dumm, wenn wir nicht diese Verbindung pflegen und suchen? Gott, dem Allmächtigen, der die Sterne geschaffen hat, sie alle mit Namen zählt, der jeden unserer Gedanken kennt, der alles weiß. Darüber sollten wir nachdenken. Mit dem Allmächtigen in Verbindung treten. Gott sehnt sich nach uns, er will mit uns Gemeinschaft haben. Wie geht es dir? Wie geht es dir, fragt Gott. Und ich frage mich auch, wie geht es mir, wenn Gottes Wort und Gebet nebensächlich werden? Wenn sie unbedeutend werden? Das kann so schnell passieren. Da sind so viel Arbeit, da ist so viel zu tun. Und ich muss doch diese ganzen WhatsApp-Filme und Nachrichten und die ganzen Sachen. Und dann ist da noch der Spielfilm am Abend auf dem Fernsehen. Ich muss doch die Sachen anschauen. Ich muss doch das. Das ist doch wichtig. Und ohne, dass ich es merke, werden Gebet und Gottes Wort vernachlässigt. Sie werden unbedeutend. Das merkt man gar nicht. Satan ist so raffiniert. Oder die Werbung und so viel. Es ist so raffiniert. Vieles, was auch gut sein mag. Aber das Gute ist oft der Feind des Besten. Das Gute ist oft der Feind des Besten. Wie geht es uns dabei, wenn wir so mit diesen Sachen gefüllt sind? Fragen wir uns. Wären unsere Herzen nicht allzu schnell mit Entmutigung, Resignation, Frust, Traurigkeit, Ohnmacht erfüllt. Ohnmacht angesichts dem, was wir da wieder gehört haben. Mit was füttere ich meine Gedanken? Ja, wir sind da dabei, wie der Simon das gemacht hat. Mit was füttere ich meinen Gedanken, meine Seele? Was kommt da rein? Mit den vielen schlechten Nachrichten, endlosen Diskussionen über das Für und Dagegen der Impfung zum Beispiel, dann brauche ich mich nicht zu wundern, dass ich schwermütig werde, dass ich frustriert werde, dass ich verärgert bin. Weil mit dieser Nahrung, die die Welt uns anzubieten hat, bleibt meine Seele leer, bleibt meine Seele durstig. Oder mit den Worten von Haggai: Ihr esst und werdet nicht satt. Ihr trinkt und bleibt durstig. Die Vergnügen der Welt, die Ablenkungen der Welt, die können nie den Hunger und den Durst deiner Seele stillen. Und wie schnell vergessen wir, in dem Ganzen unseren Blick auf Jesus zu richten, weg von diesen Sachen. Was hast du vor Augen? Was hast du in deinem Herzen? Es ist wahrhaftig nicht einfach, sich der Flut von Informationen, Werbung, Videos und vielem mehr zu entziehen. Es ist unheimlich schwer. Jeder von uns weiß das, wie schwer es ist. Ja, dazu braucht es einfach Gottes Hilfe und immer wieder eine Willensentscheidung. Und dass man auch barmherzig ist mit sich selber, wenn einem das immer wieder passiert. In dem Sinn haben wir es heute wirklich schwerer als vor 2000 Jahren. Kann man wirklich sagen, in dem Punkt, weil so vieles auf uns einstürmt und man sich dem oft kaum der Wert. Und da braucht man wirklich Gottes Hilfe und immer wieder eine bewusste Willensentscheidung. Braucht sicherlich Kraft. Zweiter Punkt, aus dem zweiten Kapitel, Vers 4 bis 9. Aber nun fasse Mut, Zerubabel, spricht der Herr, fasse Mut, Hohepriester Jeschua, Sohn des Jozadaks, fasst alle Mut, ihr Bürger des Landes, ihr Leute der FCG, fasst Mut, Gemeinde Jesu, und macht euch an die Arbeit. Ja, denn ich bin bei euch. Warum können wir arbeiten? Warum können wir uns Gott hingeben? Weil er bei uns ist, weil er uns die Kraft gibt dazu. Wir können es nicht, nie. Aber er gibt, ich bin bei euch, da steht es wieder, Yahweh, der da ist, ich bin da. Der Bund, den ich bei eurem Auszug aus Ägypten mit euch geschlossen habe, bleibt bestehen. Wow, Gott ist absolut treu. Das war schon einige Jahrhunderte her, 1000 Jahre. Auszug, als ich ihm durch geschlossen habe, bleibt bestehen. Mein Bund bleibt bestehen. Meine Freundschaft, meine Liebe bleibt bestehen. Und wenn du noch so viele Fehler gemacht hast, nimm die Vergebung an. Steh wieder auf. Der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf. Und mein Geist bleibt in eurer Mitte. Fürchtet euch nicht. Wow. Fürchtet euch nicht, denn so spricht der Herr der Heere. Nur noch kurze Zeit, dann lasse ich den Himmel und die Erde, das Meer und das Festland erbeben. Und ich lasse alle Völker erzittern. Dann strömen die Schätze aller Völker herbei und ich erfülle dieses Haus mit Herrlichkeit. Mir gehört das Silber und mir gehört das Gold, spricht der Herr. Die künftige Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die frühere. Und der Salomonische Tempel war mega, galaktisch schön und wunderbar und herrlich. Aber der neue Tempel, Salomonische Tempel, kannst du vergessen, der wird viel, viel schöner sein. An diesem Ort schenke ich die Fülle des Friedens. Fülle des Friedens. Wenn wir uns Gott hingeben, wenn wir uns ihm weihen, wenn wir an seinem Tempel bauen. Gott lässt sich nicht lumpen. Er kann uns segnen, er kann uns Frieden und Freude geben. Gerade in Schwierigkeiten, gerade in Krankheiten, in Verfolgung. Der Lebensbericht von Arthur, das hat auch so wunderbar zur Predigt von Simon gepasst, der Lebensbericht von Arthur am letzten Sonntag hat mich persönlich tief beeindruckt. Er hat gesagt, ich habe so stark erlebt letztes Jahr, ich habe Gott so stark erlebt letztes Jahr. Ich habe so einen Frieden gespürt, Hilfe und Kraft. trotz dem schweren Sturz und trotz seinem schweren Sturz und trotz dem Leiden seines Sohnes, hat er gesagt, hat Gott so stark erlebt. Ja. Da fährt Gott auf zu seiner ganzen, wie könnte man sagen, Herrlichkeit und Macht, um uns zu helfen. Wenn wir uns ihm hingeben, wenn wir an ihn glauben, dann werden wir Gott wirklich erleben. Das kann ich in meinem eigenen Leben sagen. Ich habe mich so gefragt nachher, was wäre gewesen, wenn Arthur jetzt so ein lauer, oberflächlicher, weltlicher Namenschrist wäre und diese Dinge wären ihm passiert. Hätte er nicht total an Gott gezweifelt und wäre frustriert gewesen, hoffnungslos, zornig, verloren und es wäre ihm richtig schlecht gegangen. Aber er hat in diesem Schweren hat er Gott erlebt, weil er ein Hingegebener, das merkt man beim Arthur, aus jeder Pore, aus allem, was er sagt, spürt man das. Es ist so ermutigend. Es lohnt sich, Gott zu gehorchen. Es lohnt sich, ihm nachzufolgen, gerade wenn schwere Zeiten kommen und wir sind in nicht einfachen Zeiten. Genauso haben wir als Familie in der schweren Krankheitszeiten, in den schweren Krankheitszeiten von Anna Gottes Hilfe und Trost auf wunderbare Art und Weise erlebt. Trotz unglaublichen Schmerzen, totaler Verzweiflung und Ängsten und Momente der totalen Krise, wo wir nicht mehr weiter gewusst haben. Aber Gott hat uns durchgetragen. Gott hat uns geholfen. Da zeigt es sich, wer ein wahrer Jünger ist, wer wirklich dem Herrn gehorcht, ihm nachfolgt oder wer so irgendein Mitläufer ist. Sei kein Mitläufer. Du hast nur zu verlieren. Ich möchte dich ganz, ganz fest ermutigen. Gott lässt seine Kinder niemals hängen. Er vernachlässigt sie nie. Es lohnt sich immer, dem König zu gehorchen. Gerade in schweren Zeiten wie diesen haben wir es nötiger denn je. Wir haben es so dringend nötig. Ich als Erster. Ich weiß um meine Schwachheit, wie schnell ich auf dem Boden zerstört bin und entmutigt bin. Nötiger denn je, ganze Sache mit der Nachfolge Jesu zu machen. Ich möchte euch ermutigen und auch ermahnen. Dann dritter Punkt im dritten Kapitel. Da steht auch wieder etwas Interessantes. Wenn in der Bibel Dinge immer wieder wiederholt werden, dann will uns Gott zeigen, das ist jetzt wichtig. Das ist jetzt so wichtig für dich. Und da steht zweimal, dreimal, gebt Acht, passt auf. Wachsamkeit, gebt Acht. An denen ausfahren. Ja? Wach sein, gebt Acht, passt auf, was ich jetzt tue. Wir lesen Kapitel 3, 15 bis 19. Nun aber gebt Acht, was von heute an geschieht, bevor man am Tempel des Herrn Stein auf Stein legte. Wie ist es euch da ergangen? Man kam zu einem Kornhaufen, der 20 Efa haben sollte, aber es waren nur 10. Man kam zur Kelter, um 50 Bat zu schöpfen, sagen wir mal 50 Liter zu schöpfen, aber es waren nur 20 Liter. Mit Getreidebrand und Mehltau und Hagel schlug ich euch und machte alle eure Arbeit zunichte. Doch wandtet ihr euch nicht mir zu. War keine neue Hingabe, war keine Buße, war kein Glaube. Trotz diesen Schwierigkeiten, genau wie wir es heute in der Welt sehen, leider. Es werden wenige bleiben, aber Gott kann das auch ändern. Gebt Acht, was von heute an geschieht. Vom 24. Tag des 9. Monats, Gott ist ganz konkret, von den Tagejahren, an dem der Grundstein zum Tempel, und da gehen wir jetzt nachher darauf ein, Grundstein zum Tempel des Herrn gelegt wurde. Gebt Acht, ob das Saatkorn weiterhin im Speicher bleibt, ob der Weinstock und Feigenbaum, Granatapfelbaum und Ölbaum immer noch keine Frucht tragen. Von heute an spende ich Segen. Sie haben sich hingegeben, sie haben den Grundstein gelegt. Was bedeutet dieser Grundstein? Die Grundlage des Tempels. Die Grundlage des Tempels. Wenn das die Grundlage ist, das Wichtigste. Ich ermahne euch und ermutige euch heute Morgen, in diesem Moment, eine neue Grundsatzentscheidung zu treffen. Im Herzen. Diesen Grundstein in deinem Leben ganz neu zu legen oder zu festigen. Eine Grundsatzentscheidung zu treffen, neu, ganz Jesus nachzufolgen. Lass dich von Gottes Wort und dem Gebet ganz in Beschlag nehmen. Es soll dich ausfüllen, es soll dich bewegen. Lerne neu im Gebet auszuharren. So ein kurzes Gebet und dann geht man wieder zur Tagesordnung über und vergisst, was man gebetet hat, das ist nicht beten. Solche Gebete werden nicht unbedingt erhört. Aber kämpfen im Gebet, bis die Erhörung da ist. Satan widersteht uns. Er versucht, alles unserem Gebet zu hindern. Darum fällt es uns so schwer zu beten. Aber mit Gottes Kraft können wir auch eben durchbeten. Sie obsiegendes Gebet, bis die Erhörung da ist. Wir kennen ja die Anliegen, unsere Nachbarn, unsere Freunde. Wir kennen die Situation von Covid und viele andere Anliegen. Lasst uns kämpfen im Gebet. Ziehe das Schwert des Geistes. Das gefällt mir so beim ersten Narnia-Film, wie diese drei, kann man sagen, Kinder und Jugendliche, wie sie ihre Schwerter ziehen und wie sie gegen die weiße Hexe kämpfen. Lass uns das Schwert des Geistes aus der Scheide ziehen. Der Schild des Glaubens nehmen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Widerstehe im Namen Jesu allem Unglauben. Und Entmutigung und auch Stolz, beleidigt sein. Auch Bequemlichkeiten, uns geht so gut. Ja, wir dürfen es schon genießen, das will ich damit nicht sagen. Aber wir können auch zu bequem, gleichgültig, oberflächlich werden. Lasst uns dagegen ankämpfen. Und plane feste Gebetszeiten. Und Zeiten des Bibelstudiums in deiner Freizeit. Überlass es nicht einfach dem Zufall, was in deiner Freizeit passiert. Dann wirst du hundertprozentig irgendwie hinweggetrieben werden, wie so ein Blattl im Wind. Plane feste Gebetszeiten ein. Zeiten, wo du bewusst das Wort Gottes studierst, Sachen vergleichst, wo du lernst. Das ist so wichtig. Dann wird Gott dich segnen, du wirst weiterkommen. Bete für Missionare, bete für die verfolgten Geschwister, mach dir Listen. Rundbriefe von Missionaren, von irgendwoher. Das ist ermutigend, diese Rundbriefe zu lesen. Wenn ich jetzt nur an das Projekt denke, wo Tamara drin war, von Alice und Martin, dieser Rundbrief, der ist so genial. Oder die Karmel-Mission, die unter Muslimen arbeitet. Wenn jemand Hilfe braucht, oder ich kann ihr gut und gerne ein paar Missionare oder Missionsfelder empfehlen, wo du Rundbriefe bekommst, für die du beten kannst. Das ist so wichtig. Sie brauchen unser Gebet. Ich bin so dankbar für meine Gemeinde in Frauenfeld in der Schweiz, die diese fast 40 Jahre, da gibt es zwei Gebetsteams und die beten für uns. Und ich würde das vergessen, denen Gebetsanliegen zu schreiben. Sie fragen treu, jeden Monat fragen sie an und ich schicke ihnen die Gebetsanliegen und ich weiß, sie beten für uns. Und es ist wichtig, dass du für andere betest, für Missionare, auf dem Missionsfeld. Bete regelmäßig mit deinem Ehepartner. Wenn es geht, jeden Tag. Bete regelmäßig mit deinem Ehepartner. Wenn du Single bist, dann bitte such dir einen anderen Single. Trefft's eng zum Gebet. Betet's zusammen, ringt's zusammen für die Welt, für die Menschen. Und beteilige dich am Gebetsabend der Gemeinde. Ich muss sagen, ich bin schon nachdenklich und auch etwas traurig über der relativ geringen Beteiligung in den letzten Jahren. Das sind so 4, 5 Leute. Letzten Mittwoch waren 10 und das war ein wunderschöner Gebetsabend. Das hat jemand, der noch nie einen Gebetsabend geleitet hat, hat ihn geleitet. Und es war wirklich ein Segen. Was hindert dich dabei zu sein? Es geht von 7:30 bis 9, das sind 1,5 Stunden. Was hindert dich dabei zu sein? Dann frag dich mal. Was hindert dich? Satan will das auf gar keinen Fall. Er wird schon alles dran setzen, dass du nicht dabei bist. Aber mach ihm das nicht so leicht. Mach ihm das nicht so leicht. Prüfe dich vor Gott. Prüfe dich, ob du nicht mehr, anders oder wie auch immer du beten könntest. Ich bin so oft entmutigt zum Gebetsabend gegangen. Ich wollte nicht gehen. Ich war frustriert, ich war traurig. War mutig, spürte, da will mich jemand jetzt aber ganz mächtig zurückhalten. Ich bin hingegangen und ich kann dir sagen, ich bin noch nie von einem Gebetsabend, offiziell jetzt von unserer Gemeinde oder auch sonst gebetet, ich bin noch nie nach einem Gebetsabend nach Hause gegangen, nach Hause geschwebt manchmal fast. ohne aufgebaut, glücklich, fröhlich, also voll umgedreht. Erst depressiv, traurig, bringt es überhaupt etwas? Und dann bist du dabei, hörst die Geschwister beten, laute Gebete. Und das bewegt dich, das berührt dich und du gehst heim und du bist ein neuer Mensch. Und das brauchen wir immer wieder. Und dann kommen wir wieder Anfechtungen, dann sind wir wieder auf dem Boden, brauchen wir wieder das Gebet, das gemeinsame Gebet. Und so geht es weiter. Aber wir brauchen uns und unsere Gebete. Die Gebete der Geschwister sind so ermutigend, weil jeder anders betet, jeder drückt sich anders aus. Oder Jesus drückt sich durch jeden von uns anders aus. Ich brauche dein Gebet. Ich werde gesegnet, ich achte zu, atme tief ein und aus und ich höre dieses wunderbare Gebet meines Bruders, meiner Schwester. Und ich denke, wow, ich hätte gar nicht gedacht. Ah ja, genau, ich habe nicht an das gedacht. Für das müssen wir auch noch beten. Das ergänzt sich so wie ein Puzzleteil. Also gemeinsames Gebet ist wichtig. Während der Gebetswoche haben Anna und ich mit jemandem gebetet, der genau 50 Jahre jünger ist wie ich. 50 Jahre jünger. Und ich kann dir sagen, das war so erfrischend, dieses Gebet dieser 15-jährigen Person. Das war so erfrischend, diese frische Hingabe, diese noch kindliche Liebe zum Herrn. Das war so erfrischend, das hat mir so gut getan. Und da möchte ich euch einfach ermutigen. Ich möchte auch ermutigen, nimm ein bisschen Mut zusammen und bete laut. Wenn es gar nicht geht, kein Problem, dann bete nicht laut. Aber ich glaube, einige, man kann es auch vielleicht lernen. Nicht alle, aber einige könnten es sicher auch noch lernen. Einfach laut zu beten. Wenn immer die gleichen zwei, drei Leute beten, dann wird es schon schwer, anderthalb Stunden durchzubeten. Aber wenn 10 Leute beten, wie letzten Mittwoch, das war ganz was anderes. Das war wirklich, manchmal träume ich, I have a dream, und dann denke ich mir so, was wäre, wenn so 20 Leute, 30 Leute gebetet haben, mit 30 Leuten, wow, da kommt jeder nur ein einziges Mal dran. Und dann ist es schon 9. Aber letztes Mal war es wirklich super mit 10 Leuten, das war wunderbar. Und ich kann dich nur ermutigen. Und bedenke eins, Satan lacht über unser Wissen. Das sollten wir uns auswendig lernen. Satan lacht über unser theologisches, wunderbares Wissen. Nichts gegen gutes theologisches Wissen. Er spottet über unsere Aktivitäten, nichts gegenüber gute Aktivitäten, aber er zittert, wenn wir ernsthaft beten. Gebet und Gottes Wort gemeinsam, ein- und ausatmen, ist einfach das Wichtigste. Da müssen wir, glaube ich, alle Buße tun und das ganz neu wieder lernen und zurückkehren zu diesen alten Werten. Werde ein Kämpfer im Gebet. Lass dich von Gottes wunderbarer Liebe ganz neu berühren. Gib dich ihm hin und du wirst erleben, wer dich durchträgt. Gerade in Schwierigkeiten, gerade in diesen schweren Zeiten. Er trägt dich durch, er kann dir neue Wege öffnen. Er kann dich segnen, er kann dir helfen, er kann dir eine neue Arbeit geben, er kann dir Geld geben, wo du es nie gedacht hättest. Gott kann, er kann das. Suche als erstes das Reich Gottes, sei Jesus von Herzen gehorsam und er wird dir alles geben, was du brauchst. So ist die Verheißung. Und alles wird euch zufallen. Das sind die Zufälle Gottes. Er wird dir alles geben, was du brauchst. Ja, das wahre Leben im Überfluss. Ja, das ist wichtig. Und das brauchen wir in diesen schweren Zeiten wie diesen am allermeisten. Wir brauchen Kraft und Hoffnung, Geborgenheit. Das brauchen wir so dringend und erst recht die Menschen ohne Jesus. Sie sind so hoffnungslos, sind immer hoffnungsloser. Arbeitslosigkeit nimmt zu. Es scheint kein Ende zu haben. Diese Menschen brauchen dich. Sie brauchen deine Hingabe. Als lauer Christ kannst du kein Segen sein für diese Welt. Gott kann dich nicht gebrauchen. Aber wenn dein Herz brennt, wenn die Menschen dein Gebet sehen, deine Hoffnung, deine Hilfe, dass du getrost bist, dann werden sie aufmerksam werden. Brennt dein Herz für die Verlorenen, brennt dein Herz für Jesus und sein Reich. Schlussgedanken. Wir wollen die Not ohne Ende nicht kleinreden. Das ist mir ganz wichtig. aus einem kurzen Gespräch mit dem Samuel habe ich diesen Punkt da reingetan. Weil er hat es so formuliert: Es ist schlimm, ja für viele eine Katastrophe, vor allem für junge Menschen. Er steht auf dem Absprung, oder wie sagen wir, auf dem Sprungbrett. Und er wartet, er hüpft so auf dem Sprungbrett. Ja. Und er hofft, dass er einen Platz findet, einen guten Platz. Und wir beten dafür. Ja. Und es ist nicht leicht, es ist wirklich hart. Das wollen wir ganz klar sagen. Eine Katastrophe, für viele ist es wirklich schwer. Aber was sollen wir anderes tun, Freunde? Sollen wir verzweifeln? Sollen wir anfangen zu trinken oder Drogen zu nehmen? Oder was sollen wir tun, als unsere Nöte und Ängste Gott hinzuwerfen, aus sie zu schreien? Die Hälfte von den Psalmen sind Klagepsalmen. Und da geht's ab. Da reden Leute mit Gott, dass man fast Angst bekommt, dass sie Gott beleidigen. Aber es steht in der Bibel. Im Psalm 64, Vers 2 steht: Höre, o Gott, mein lautes Klagen. Schütze mein Leben vor dem Schrecken des Feindes. Schütze mein Leben vor dem Schrecken von Corona. Können wir ohne weiter so beten. Lasst uns zu Gott flehen. Ja, lasst uns zu Gott schreien, dass diese Plage bald vorübergeht. Dass Gott sich unser erbarmt. Ja, Gott, erbarme dich. Erbarme dich über uns. Bevor wir uns eine Zeit nehmen, um Gott eine Antwort zu geben, jeder kann Gott eine Antwort geben, soll Gott eine Antwort geben. Eine Zeit der Stille möchte ich noch aus dem Hebräerbrief zwei Stellen lesen, die uns auch ermutigen, diesen Schritt zu tun, Gott nachzufolgen, ihn zu lieben, uns lieben zu lassen von ihm. Hebräer 10, Vers 19 und folgende Verse. Wir haben also die Zuversicht, liebe Brüder und Schwestern, durch das Blut Jesu in das Heiligtum einzutreten. Er hat uns den neuen und lebendigen Weg erschlossen, durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Da wir einen hohen Priester haben, der über das Haus Gottes gestellt ist, lasst uns mit aufrichtigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens hinzutreten. Das Herz durch Besprengung gereinigt vom schlechten Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns an dem unwandelbaren Bekenntnis der Hoffnung festhalten, denn er, der die Verheißung gegeben hat, ist treu. Lasst uns aufeinander achten. Lasst uns aufeinander achten, füreinander beten. Und uns zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Das war der Grund meiner Predigt heute. Anspornen. Lasst uns nicht unseren Zusammenkünften fernbleiben, wie es einigen zur Gewohnheit geworden ist, sondern ermuntert einander. Ermuntert einander. Und das umso mehr, als ihr seht, dass der Tag sich naht. Und ich glaube, dieses Corona zeigt uns, dass der Tag sich ein ganz schönes Stück genaht hat. Dass wir wirklich so nahe dran sind. Wer weiß, wie lange es noch geht, bis wir entrückt werden. Kapitel 12, Hebräer, ersten Verse. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen, da uns eine solche Wolke von Zeugen umgibt, wollen auch wir alle Last und die Fesseln der Sünde abwerfen. Lasst uns mit Ausdauer in dem Wettkampf laufen. Ausdauer, ausharren, nicht müde werden. Lasst uns mit Ausdauer in dem Wettkampf laufen, der uns aufgetragen ist, und dabei auf Jesus blicken, den Urheber und Vollender des Glaubens. Er hat angesichts der vor ihm liegenden Freude das Kreuz auf sich genommen, ohne auf die Schande zu achten, und sich zur Rechten von Gottes Thron gesetzt. Denkt an ihn, der von den Sündern solchen Widerstand gegen sich erduldet hat. Wow! Dann werdet ihr nicht ermatten und ihr werdet nicht den Mut verlieren. versöhnen wir unsere Gedanken, unsere Augen, unser Herz, unsere Sinne mit diesem Jesus, mit diesen Versen. Essen wir sie, trinken wir sie. Sie sollen uns begeistern, sie sollen uns bewegen, sollen uns erfüllen. Ja. Dann wird der Herr uns segnen, das wünsche ich uns. Geben wir Gott eine Antwort, kurze Zeit der Stille und ich werde dann mit Gebet abschließen. Herr, danke, dass wir zu dir kommen können, so wie wir sind. Dass du uns kennst und uns trotzdem liebst, Herr. Du kennst unsere Fehler, wie wir immer wieder fallen und uns ablenken lassen. Siehst die großen, kleinen Versuchungen und wie sehr wir die Bequemlichkeit lieben und wie schwer es uns oft fällt, das warme Bett zu verlassen, aufzustehen, Herr. Und wie viel Zeit wir vertrödeln im Fernsehen oder in so viele Sachen, Herr. Herr, wir kommen wirklich zu dir und bitten dir um Vergebung, um Reinigung, um Gnade. Wir appellieren an deine Barmherzigkeit, an deine Geduld. Danke, dass du uns kein schlechtes Gewissen machen willst. Dass du uns dazu führst, dass wir einfach Buße tun, dass wir einfach zu dir kommen, Herr. Danke, dass wir keine Angst haben müssen. Oh, lass uns erkennen, welche Stimmen von dir sind. Welche Anklagen oder Anfragen von dir sind und wo das Feind uns anklagt. Lass uns verstehen. Lehre uns, Herr. Und Herr, nimm uns hin. Nimm unser Leben. Nimm uns ganz hin. Nimm mein Leben. Vergib mir meine Sünde. Du weißt, wo jeder Einzelne steht. Wie es uns geht, Herr Jesus. Du weißt, dass es uns gut geht. Wenn wir uns Kreuz auf sich uns nehmen, wenn wir dir nachfolgen, dann wird es uns gut gehen. Ich bitte um deinen Segen, um eine neue Hingabe, ein neues Brennen. Erwecke unser Herzen. Zünde das Feuer in unserem Herzen, dein Feuer, Herr. Ich bitte um deinen Segen, um deine Gnade und dass du uns aufrichtest, ermutigst und stärkst, dass du den Jungen Arbeit gibst, eine Perspektive, dass du Wege öffnest, dass du uns hilfst, Herr. Wir brauchen deine Hilfe. Herr, höre unser Gebet. Ja, und bitte, lass diese Plage vorbeigehen. Aber lass auch ganz viele Menschen zum Glauben kommen, umkehren durch diese Plage. Lass Menschen Buße tun. Brauch unser Zeugnis, unser Leben gegenüber den Menschen um uns herum, Herr. Gib uns Weisheit, Freudigkeit, Freimut. Freimut von dir zu reden, nicht zu zögern, nicht Angst zu haben, die Leute auf dich hinzuweisen. Herr, segne uns und unsere Mitmenschen, unsere Stadt, unser Land. Bitte nimm eine neue Regierung, eine gute Regierung für Italien, für unser Land, Jesus. Herr, wir bringen dir alles, wir beten dir und danke dir und lass das uns weiter beschäftigen, dass wir das gleich wieder vergessen, Herr, und wieder so zur Tagesordnung übergehen und in den Alltagstrott reinkommen. Beschütz uns davor, beschütz uns, weck uns auf. Schick uns immer wieder Propheten, Prediger, leite uns darauf aufmerksam, machen uns das einfach einsorgen, auch Bücher und so. Jesus, ich will deinen Sieg preisen und dir danken und dich loben und dich rühmen. Amen.